das war so peinlich. Dann habe ich so meinen ersten Gig, das war in so einem Tunnel am Potsdamer Platz. Und ich weiß auch noch, direkt nach Paul Kalkbrenner. Damals 94. Mieten uns einfach ein Boot. Wir setzen das Studio auf das Boot. Oben kommt so ein DJ-Pult hin und jede Stunde kommt irgendein DJ in der Love Parade. Und wir übertragen das. Freitag um 18 Uhr haben wir angefangen. Montag um 6 war es vorbei. Und ich kam nach 3 Stunden hoch und es war Tausende von Menschen. Ich bekam Anrufe damals noch von Richie Horton und Carl Cox, die ich nicht, hatte ich mich damals nicht getraut, die anzufragen, die gesagt haben, wir müssen da aufnehmen.
Wir wollen da auch sein.
Als wir damals für die Frequenz gekämpft haben, da weiß ich noch, hatten wir Wu-Tang Clan eingeladen auf einem Sattelschlepper. Ich hatte nie vor, aufzulegen.
Herzlich willkommen. Anja Schneider ist heute bei mir.
Ja, hallo.
Du bist Techno-DJ. Wir kennen uns vom Sport.
Vom Sport.
Wir kennen uns vom Sport und wir reden heute über, werden wir mal sehen, über Sport? Über alles außer dein Alter reden wir heute.
Wobei ich eben gesehen habe, dass man es googeln kann, also von daher ist es jetzt irgendwie genau. Auch okay.
Genau, ich habe dich vorher gefragt, schließt du irgendwelche Themen aus und dann hast du gesagt, nur dein Alter und du wusstest nicht, dass dein Alter online zu sehen ist.
Nee, ich habe mich aber auch schon ewig nicht mehr gegoogelt, ich weiß nicht, ob das, sollte man vielleicht doch mal machen.
Ich habe dich aber, ich glaube, ich habe dich vor 7 oder 8 Jahren mal gesehen bei einem Kindergeburtstag irgendwo. An irgendeiner Küche, wo ein Kindergeburtstag war, da haben wir ganz kurz geredet. Kannst dich gar nicht mehr erinnern. Ja.
Aber von, war es einer unserer Kinder?
Ja. Wir waren
warst
nicht,
du in meiner Küche oder ich nee, war nee, nee, in der Küche
waren,
noch nicht?
Es war eine dritte Person. Es waren schon unsere Kinder. Es war jetzt nicht random irgendwelche Kinder.
Also die kennen sich schon lange, unsere Kinder?
Ja, aber das war über einen gemeinsamen Freund. Ich möchte jetzt vielleicht nicht den Namen nennen, aber auch hier im Prenzlberg. Da haben wir ganz kurz geredet.
Ah, okay.
Ist offensichtlich nicht hängen geblieben. Ist auch okay. Und jetzt haben wir uns, du bist jetzt seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr in der gleichen CrossFit-Box wie ich.
Seit einem halben Jahr. So ehrlich muss ich jetzt schon sein, ja.
Machen wir zusammen CrossFit und dann habe ich dich gefragt, hast du Bock mal zu podcasten? Und here we go, hier sind wir. Du hast auch ein paar Sachen schon gehört.
Ich habe natürlich mich vorbereitet, so ordentlich bin ich auch und habe ein paar Sachen gehört. Ich habe die letzte Folge mit Hagen und John gehört.
Ja.
Ich habe auch Sucht und Süchtig lange schon, als die an den Start gingen, bevor sie noch beim RBB waren, schon gehört. Und da habe ich die Folge mit dir auch gehört. Mhm. Habe ich gedacht, den kenne ich doch, den Kollegen, muss ich mal hören, was seine Geschichte ist. Ja.
Und dein Sohn war schon auf einer Party hier. Mhm. Genau, habe ich auch, glaube ich, mal im Podcast erzählt, ganz kurz angerissen. Ich hatte eine Kindergeburtstagsparty hier mit 30 Kindern. Unsere Söhne sind beide 13 und kennen sich. Und
Teenager eigentlich schon.
Ja, voll.
Es war seine erste Party.
Das war die erste Party. Mhm. Es ist nichts passiert, es ist nichts kaputt gegangen, aber es war schon wild. Mhm. Aber es war relativ gesittet. Es war
Drogen?
Keine Drogen.
Wie oft musstest du runter?
Ich weiß ja nicht. Die Toilette war häufiger abgeschlossen, von daher.
Ich war immer zu zweit drauf.
Wir wissen es nicht.
Flaschen drehen?
Es wurde Flaschen drehen gespielt, natürlich.
Mit Küssen? Das wollte er mir nämlich nicht sagen. Scheiße, die werden das irgendwann hören.
Habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, das ist eh der Albtraum unserer Söhne, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Weil,
darüber reden auch.
Ja. Deinem Sohn ist es auch unangenehm, was du machst, ne?
Total. Aber ich meine, das ist doch ganz natürlich. Mir war das auch immer voll peinlich, was meine Eltern machen und Partys von meinen Eltern. Ich komme noch aus einer Generation, da gab es noch Partykeller und da wurde immer Samstag...
So mit einer Bar.
Genau, in jedem so Einfamilienhaus unten war dann der Partykeller und dann wurde man immer wochenendweise, ging man dann immer zu denen und die Kinder wurden mitgenommen, oben natürlich abgeparkt zum Schlafen und was haben wir gemacht? Wir sind natürlich aufgestanden, runtergeschlichen und wollten gucken, was unsere Eltern machen und es war natürlich hochpeinlich. Die haben natürlich so eng Blues getanzt und große Zigaretten geraucht und es war natürlich furchtbar.
Ja.
Und das war mir extrem peinlich und meine Eltern waren mir auch immer peinlich. Und es muss auch so sein, dass mein Sohn sagt, ich bin ihm peinlich.
Das gehört dazu. Ich glaube, das ist auch wichtig für diesen Abnabelungsprozess und wahrscheinlich könnten wir machen, was wir wollen. Wir sind immer peinlich.
Ja,
ich hätte jetzt ja gesagt, Comedy verstehe ich, vor allen Dingen, weil ja auch viele meiner Inhalte online zu sehen sind und da ist ja ganz klar so, oh, Papa, das ist cringe. Mhm. Er hat mir leider auch gesagt, irgendwie, dass alle seiner Freunde mir auf Instagram folgen und dann gucken, was ich mache. Ich glaube, anfangs haben sie ihn ein bisschen damit gehänselt.
Oh Gott.
Das ist jetzt vorbei. Also ich glaube, das ist ja was ich mache. Aber DJ hätte ich jetzt auch gedacht, das ist ja eigentlich cool.
Ganz peinlich. Dann, wenn er dann Videos sieht, wo ich dann, oh Mama, wie du getanzt hast. und voll peinlich und die Musik und es geht gar nicht. Und es ist wohl auch in der Schule schon so gewesen, dass ich begrüße, ach, du bist die, die auch schon mal im Berghain aufgelegt hat.
Das haben die Kinder gesagt? Ja. Wahrscheinlich hast du aber in der Panorama-Bar aufgelegt oder hast du auch
im Berghain? Ich habe einmal im Berghain aufgelegt und ich glaube zwei oder dreimal in der Panorama-Bar, aber es ist schon ewig her.
Hm. Ach krass, da kennen die Kinder, die Jugendlichen schon das Berghain, die Kids bei uns
in
der Schule.
Klar, in Berlin jeder, ja. Oder? Also ich glaube, das
ja,
ist
wahrscheinlich, so wahrscheinlich.
Schon im Kindergarten spielen die schon Berghain.
Das gehört zum Kulturgut auf jeden Fall dazu. Du bist 94 nach Berlin gekommen. Das finde ich spannend. Ich bin 2007 nach Berlin gekommen, also lange Zeit später. Und ich kann jetzt noch sagen zu den Leuten, die jetzt kommen, ach, 2007, das war irgendwie noch eine coolere Zeit. Aber 94, das war so die Techno-Viking-Zeit, ne? Also das war, du kennst das Video vom Techno-Viking, ne?
Ich kenne das, weil mein Mann hat die Musik gemacht, die unten drunter lag. Und ist
der hat
aber
aufgelegt.
Nie,
der hat aufgelegt.
Das ist das Stück, worauf der tanzt.
Das ist sein Track.
Ja, das ist sein Track. Aber ist immer an der GEMA vorbei. Es ist wahnsinnig ärgerlich.
Da ach, krass.
Eine ganze Menge Geld.
Ich werde jetzt auch mal ganz unerlaubt das Video noch mal kurz einspielen, für die, die es nicht kennen. Ach krass, das ist echt, der Track ist von deinem Mann.
Ja.
Ich habe ihn so gerade im Kopf. Ja.
Ich könnte ihn auch singen, aber ich mache das jetzt nicht.
Hat der Vocals? Nein.
Nein,
der
aber Track. Ich könnte den so.
Aber ist dazu natürlich total, dem Track hat das sicherlich geholfen, oder? Ich meine, das ist ja so ein ikonisches Video.
Ja.
Ja. Aber kennst du die Geschichte dahinter, dass der Techno-Viking hat dann letztendlich eine Klage eingereicht und der hat den verklagt, der das Video gemacht hat.
Ah, okay.
Und Techno-Viking war einer der ersten Fälle, wo geregelt wurde, dass man nicht von Leuten einfach random Bilder oder Videos machen kann und dann ins Internet stellen darf. Also jeder hat seine Persönlichkeitsrechte. Der hat damals Recht gekriegt, glaube ich auch Schadensersatz gekriegt, aber das Video ist natürlich draußen,
ja, ja,
und geht immer noch um. Und es ist ja am Rosenthaler Platz. Mhm, und das,
genau,
ist ganz, ganz schwer zu erkennen.
Ich glaube, das war bei der damaligen Fuck Parade, wie sie noch hieß, oder Hate Parade an den
ersten. Ja, also genau, das Gegenstück zur Love Parade. Ja. Ja, interessant. Und zu der Zeit warst du auch schon feiern in Berlin?
Ich bin natürlich nach Berlin gekommen wegen Techno und wegen der elektronischen Musik.
Ja.
Kam aus Köln, also eigentlich kam ich aus Bergisch Gladbach, kennt man auch von anderen Leuten, die daherkommen.
Ich komme übrigens auch aus dem Rheinland.
Ja.
Ich komme aus Pulheim.
Auch das war die auch Ecke. Die falsche Seite. Ne?
Auch die falsche Seite, ja.
Ja, genau, das ist ein Mantra, was uns immer begleitet. Und bin da irgendwie schon mit elektronischer Musik in Kontakt gekommen und da war natürlich Berlin Mauerfall und da gab es wohl Clubs und die Clubs wurden auch von Leuten gemacht, die so sind wie wir, weil in Köln war das ja damals noch nicht so. Wenn du da irgendwie ausgegangen bist, dann warst du irgendwie so mit der halben Unterwelt irgendwie. Das war nicht irgendwie cool damals.
Ne? Mhm.
Es gab diese Diskotheken, da ging wahrscheinlich auch noch die Tanzfläche hoch und runter, aber es gab eben keine Clubs und keine Clubkultur, so wie wir die heute verstehen. Und dann wusste ich, okay, Berlin ist, da brennt's, da passiert was, da ist irgendwie, da wird die Musik gemacht oder da ist, ist ein pulsierendes Ding. Und dann bin ich damals von Köln mit meiner Ente 12 Stunden nach Berlin gefahren. Daran erinnere ich mich noch sehr genau.
80 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ja, so kann ich jetzt den LKW überholen oder bleibe ich nochmal dahinter? Und weil ich wusste, es gab eben diesen legendären Club Tresor. Ich habe das schon ganz oft in Podcasts und in Interviews erzählt. Ich erzähle es gerne nochmal.
Ja.
Weil ich mich immer noch daran total erinnere und ich immer noch die gleichen Gefühle bekomme und auch gleich wieder Gänsehaut. Genau, und dann bin ich also dann endlich in Berlin angekommen und bin dann in den Tresor gegangen, damals noch am Potsdamer Platz. Und da war das damals, da war der Globus noch oben und da war noch nicht Techno, da war so eine Art Hip-House wurde gespielt. Das war 94 noch so ein bisschen anders. Und dann stand ich 5 Stunden da oben und dachte immer, wo ist denn das hier mit den Schließfächern und wo sind denn die Stroboskope? Und habe mich aber nicht getraut, jemanden zu fragen, weil es war alles für mich so neu und so aufregend. Dann habe ich nach 5 Stunden dann endlich meinen Mut zusammengenommen und habe dann jemand gefragt, Entschuldigung, ist das hier der legendäre Tresor? Damals sprach man noch Deutsch in den Clubs.
Der legendäre, lustig.
Ja. Und dann weiß ich noch, wie heute, dass dieser Typ mich an die Hand genommen hat und dann so um die Ecke und da gab es diese kleine Treppe. Da habe ich mich nie getraut, runterzugehen. Das kannte ich auch gar nicht, dass man da irgendwie runtergeht und dann eventuell einen Club dahinter steckt. Und dann weiß ich noch, wie damals, als ich die Treppe runterging, mit jeder Stufe hörte ich den Bass, es roch anders, es war unten Stroboskope und das war für mich die totale Erfüllung, als ich unten war. Und ich weiß noch, wie es gerochen hat. Ich spüre das auch noch in meinem Magen und so. Das war, ich glaube, das geht auch ganz vielen Leuten, die jetzt heute auch noch nach Berlin kommen und die dann das erste Mal ins Berghain gehen, wenn du auch diese Treppe hochgehst, eine komplett andere Welt, wo du komplett außer Raum und Zeit fällst. Und ich würde mir wünschen, dass viele Menschen also solche Erlebnisse haben.
Ja, das ist genau, außer Raum und Zeit, das trifft es ganz gut. Mhm. Also als ich noch feiern gegangen bin, das war auch, es war dann eigentlich egal, welcher Tag. Es gab ja auch nicht, wie es in ganz vielen anderen Ländern und Städten ist, dass irgendwie ist es um 5, 6, 7 Uhr morgens Schluss, sondern das gab es nicht. Und man war einfach frei. Ja, es ging einfach immer weiter. Ja, Berghain, für viele, die meisten, die es wahrscheinlich nicht kennen, ist von der Architektur halt wirklich gigantisch, wie man da reinkommt. Und glücklicherweise gehört, glaube ich, das Gebäude auch den Leuten, die den Club betreiben. Mhm. Von daher ist die Hoffnung, dass das möglichst lange erhalten bleibt.
Ja,
nicht wie ganz
auch,
viele anderen Clubs, die halt schließen mussten.
Ja, aber die müssen ja nicht schließen, weil es gibt natürlich ganz viele Gründe. Da passiert, glaube ich, auch noch in den nächsten 2, 3 Jahren wird dann eine Menge passieren, was vor allen Dingen hier so da hinten Warschauer Straße und so betrifft. Also da werden einige leider zumachen müssen. Und
Wurde das Suicide Circus nicht jetzt auch zugemacht?
Ich glaube, ja. Lustigerweise, also gerade das Suicide erwähnst, weil ich bin hier eben angekommen und dann hast du gesagt, hier stand früher mal ein Kaisers und es war auch irgendwie 94, 95 und ich muss es mal googeln, ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, das Suicide hat hier wirklich angefangen. Das war damals vor dem Kaisers, war das so eine kleine Baracke und ich muss nachgucken, wenn es jemand weiß. Ich weiß ja damals mit Hausmeister und so, die haben ja aufgelegt und ich war ja ganz oft, bevor es dann zum Casino wurde, an der Bützow Brauerei.
Ja, Bözo Brauerei war ich auch mal.
Wie
unten.
Heißt das?
Bözo Brauerei. Da musste man auch so 3, 4 Treppen runtergehen und dann waren so riesige Kellergewölbe, ne, wo man feiern konnte. Inwieweit, in Berlin gibt es ja glücklicherweise noch einige Orte, wo dieses ursprüngliche Feeling erhalten wird. Ist, glaube ich, aber einer der wenigen Städte. Jetzt, wo du auflegst weltweit, ist Clubbing schon ein anderes Feeling. Auch wenn man, ich finde, nach Ibiza geht. Es ist viel mehr, ja, Geld. Dieses ein Tisch wird gemietet und dann kommen die Champagnerflaschen mit dem Feuerwerk an. Das ist ja eigentlich so das Gegenteil von dem, was die Berliner Clubkultur ist. Mhm. Das, gibt es das weltweit noch woanders, dieses klassische Berliner Clubleben, wie man das von früher kennt?
Es gibt es noch. Es gibt natürlich überall auch Orte, wo Subkultur ganz hochgeschrieben wird oder wo auch viele junge Menschen sich immer noch vereinigen und das auch machen. Es gibt auch zum Beispiel den Tresor West in Dortmund und es gibt da noch so Orte. Es gibt in Augsburg ein paar Sachen, die von der Architektur ähnlich sind, wie das Kesselhaus. Das ist auch eine wahnsinnig coole Fabrik. Das gibt es noch und ich finde, dass es sich so ein bisschen verschoben hat, dass es nicht mehr die Orte sind, sondern für mich eigentlich viel mehr die Musik und das so ein bisschen das Gefühl noch vorantreibt der Gemeinsamkeit und der Subkultur und ja.
Aber das Publikum hat sich schon ein bisschen geändert. Und Techno ist, also
ich glaube, ich bin jetzt in der dritten Generation.
Also die letzten,
Publikum ändern.
Die letzten 10 Jahre und jetzt vor allem auch mittlerweile auf TikTok und Instagram, es gibt so viele Leute mittlerweile, die das so, oh, wir feiern Techno. Mhm. Und es ist so hip geworden, ist so aus der Subkultur, kommt das raus langsam, oder?
Ja, ich meine, das hatte ich ja schon mal auch erlebt. Wir hatten das, glaube ich, Ende der 90er, als die Love Parade auch hier war, als dann auch irgendwie Techno die Hitparaden gestürmt hat mit Marusha und Marc O und wie sie alle hießen, wo auch alle schon gesagt haben, jetzt ist ausverkauft, jetzt ist vorbei. Und
Blümchen hat ja auch Techno
natürlich
gemacht,
klar, ja, klar. Und hier, wie heißt denn der das Brot und so, und der jetzt habe ich wieder in der Werbung gesehen. Wie heißt der denn jetzt? Komm, Alex Christensen.
Alex Christensen, ja.
Und da wurde es ja schon mal ausverkauft. Und ich glaube, dass das immer ganz gut ist, so ein reinigender Prozess. Es hat damals auch nicht geschadet, weil es immer ganz viele Leute gegeben hat, die im Untergrund weitergemacht haben, was anderes gemacht haben. Mhm. Und das wird auch diesmal wieder so sein. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, um Gottes Willen, ich finde das doof. Ich finde es eigentlich total cool, weil ich sage nicht, früher war alles besser. Ich bin total neugierig und ich bin total froh, dass es das heute noch gibt. Und wenn die Kids das daraus machen, freue ich mich. Ist nicht meins und muss ich auch nicht verstehen. Das haben damals auch andere Leute nicht verstanden, was ich mache. Aber ich finde es trotzdem total cool.
Ja, und diese ganze EDM-Welle, das ging so vor 10 Jahren los, ne? Als das so riesig wird, dass es dann diese riesen Festivals gab und EDM, was ja irgendwie auch
jetzt
irgendwie
ist aus Techno.
Und jetzt ist Techno, ja? Ja, EDM ist auch ein bisschen tot wieder, ne?
Ich glaube schon. Also es ist natürlich, das sind so Sachen, die mich natürlich total ärgern und auch als Aktivistin und schon lange da drin, dass diese Festivals, die so groß sind, dass die immer die gleichen Leute buchen und mittlerweile auch so teuer sind, dass eigentlich die Clubs auch aussterben, dass die jungen Leute, ich bin damals in den Club gegangen, einfach weil ich wusste, da wusste ich gar nicht, wer auflegt. Das war auch damals nicht wichtig. Wir guckten auch alle nicht zum DJ, weil das haben wir 30 Jahre Rock'n'Roll. Wir wollten auf jeden Fall das alles nicht, diesen Star-Fandom.
Und da bin ich
in den Club gegangen und wusste, da kriege ich ein gutes Programm, da treffe ich auch Leute und heute kannst du die Leute nur noch in den Club ziehen, wenn irgendwelche Names da spielen.
Aber jetzt beispielsweise Sisyphos oder Berghain ist, glaube ich, heute noch so, dass die Leute nicht dahin gehen, weil ein bestimmter DJ spielt. Mhm. Berghain vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne?
Beim Sisyphos weiß man es nicht, weil das ist die Policy, das einfach nicht zu nennen, was auch gut ist. Aber ich meine natürlich in so einem kleinen Club, wenn du irgendwo auf dem Dorf oder in einer kleinen Stadt bist, wo du, dann war das damals einfach anders. Da konntest du auch dem Club vertrauen und du wusstest, okay, da bin ich gut aufgehoben, da lerne ich was, da höre ich nicht nur die Musik, die ich vielleicht sonst schon kenne, sondern kann mich da auch mal auf was Neues einlassen und das wird spannend.
Hast du eine Meinung zu Influencer-DJs? Möchtest du die öffentlich sagen? Oder?
Ehrlich gesagt, mir sind die total egal. Das ist natürlich ärgerlich und es ist schade auch für Leute, für unsere Szene, aber ich bin da gar nicht so bitter. Ich finde das irgendwie, kann mich darüber auch amüsieren.
Aber Gagen richten sich schon immer mehr nach Following. Ne? Wer hat das Following und wer verkauft Tickets verkaufen?
Ja. Absolut und das geht auch durch bestimmte Algorithmen und natürlich spiele ich auch die großen Festivals und so nicht mehr, aber es ist auch in Ordnung und ich glaube, wie gesagt, es ist auch gerade ganz gesund. Vielleicht wird sich das auch nochmal reinigen. Ich glaube, die Pandemie hat da einiges nochmal dazu beigetragen, ist ja auch eine komplett neue Szene entstanden und das finde ich auch.
Was ist da neu entstanden durch die Pandemie?
Es gab auf einmal wahnsinnig viele neue junge DJs. Der Sound ist viel härter, viel schneller. Die Leute feiern viel, viel mehr.
Ah, okay. So als Antwort nach der Pandemie, nach der Pause, nach dem Lockdown, so jetzt kommen wir doppelt so heftig zurück oder was war das?
Kann schon sein. Also wenn du heute die jungen Leute anguckst, ich gucke so die jungen Leute, die Alten aus der Muppet Show fühle ich mich jetzt.
So sitzen wir echt hier, oben auf dem Balkon und gucken runter.
Nee, die sind 23 und mit 19, denen fehlen halt 2 Jahre. Ich glaube, die holen das jetzt alle nach und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch gut, dass jetzt so dass was Neues wieder passiert, dass junge Leute jetzt auch ihre eigenen Partys machen, ihren eigenen Sound, ihren eigenen Stil haben, ihre eigene Mode. Ja. Das haben wir damals auch gemacht und deswegen ist es auch wichtig.
Du bist 94 nach Berlin gekommen. Hast du damals schon aufgelegt oder hattest einfach ein Interesse an elektronischer Musik?
Ich hatte nie vor, aufzulegen.
Hey, ich brauche kurz eure Hilfe. Ich plane im Herbst 2024, dieses Jahr, in 10 Städte zu kommen in Deutschland mit meinem Stand-Up-Comedy-Programm. Und ich weiß noch nicht, wohin. Und ihr könnt jetzt abstimmen, in welcher Stadt ich vorbeischauen soll. In der Videobeschreibung habe ich einen Link gepackt, da könnt ihr euch eintragen. Und wenn ich dann in diese Stadt komme, dann kriegt ihr auch eine E-Mail. Ansonsten kein Spam, keine Werbung. Ich freue mich auf euch. 1,5 Stunden Comedy, danach trinken wir noch ein alkoholfreies Bier zusammen oder eine Coke Zero. Und ihr könnt auch gerne saufen, wenn ihr wollt. Und jetzt geht's weiter mit Anja.
Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich wusste, es geht hier um elektronische Musik. Ich wollte das nicht nur konsumieren. Ich wusste, da brennt irgendwas. Und nach meinem ersten Besuch im Tresor habe ich sofort entschieden, hierher zu ziehen. Das hat dann 2 Wochen gedauert. Ich habe alles umgeändert, meinen Job gekündigt, hier eine Wohnung gefunden. Das ging damals noch innerhalb von 2 Wochen.
Selbst 2007 ging das noch. Ja. Ich habe mal die Geschichte erzählt. Ich bin 2007 gekommen und habe also da hing ein Zettel und so, ja, willst du die Wohnung haben? Kein Mitbewerber. In der alten Schönhauser Straße, was mittlerweile ist eine Prime-Location. Ja. Aber damals war wahrscheinlich…
Ja, ich habe Bützow Straße, Prenzlauer, das war alles easy.
Ja, okay.
Und da wollte ich einfach ein Teil von sein, weil ich habe gemerkt, da geht irgendwas und das erfasst mich so oder ich bin da so drin. Das möchte ich nicht nur als Betrachter mitmachen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und… da gab es ja noch nicht viele Jobs. Ich kam aus einer klassischen Werbeagentur, habe Kommunikationswissenschaft studiert. Da hast du ja überall einen Job bekommen damals. Mhm. Und dann habe ich einfach nur fürs Wochenende gelebt und bin dann immer schön alleine zuerst in Tresor und dann ins E-Werk und stand da und war einfach total geflasht von der Szene, von der Musik und habe da ziemlich viel gelernt, weil ich auch viel beobachtet habe. Ich kannte ja noch niemanden. Ich kannte hier wirklich keinen.
Ja, hat man schnell Leute kennengelernt wahrscheinlich damals.
Auch das, aber ich war eher so ein bisschen schüchtern. Ich wollte einfach nur, ich war wegen der Musik und fand die DJs toll, also die Musik, die sie auflegen. Und ich fand einfach das Ganze drumherum. Ich merkte, das war einfach ein Feeling, was das wollte ich leben und das habe ich auch gelebt. Mhm. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr Part sein und bin damals rumgefahren und da gab es noch so einen Sender für die ganz Alten unter euch, Kiss FM.
Aber ist
DJ
nicht
Radio, damals saßen wir
aber in Neukölln. Aber KISS ist nicht das, was es, es gibt ja heute auch noch ein KISS.
Es ist damals gekauft worden von Frank Otto, wir haben aber das damals gestartet, ich bin dann hingefahren, das war damals in Neukölln im Keller, saßen so drei Jungs, die überhaupt gedacht, und die Finanzgeber, das war eine griechische Architektin und ein türkischer Gemüsehändler, das war eine wirklich unfassbare Zeiten. Und dann bin ich hingefahren, habe gesagt, ich würde hier gerne arbeiten, die haben mich alle angeguckt. Geld haben wir nicht, habe ich gedacht, brauchen wir auch damals nicht. War damals auch nicht wichtig, es ging auch alles so. Und ich war aber jemand, der hatte schon mal gearbeitet, hatte auch studiert. Ich wusste, wie man einen Brief schreibt, ich wusste, wo die Briefmarke hinkam. Das wussten alle anderen nicht. Und dann haben wir da angefangen, KISS FM zu machen. Und haben, meine Aufgabe war eigentlich, morgens da anzukommen, 7:30, dann irgendwie alle DJs angerufen. Weißt du, du hast heute Sendung. Und dann Paul van Dyk hat damals eine Morgensendung gemacht, die Ellen Alien hat angefangen. Dann war da auch zum Beispiel Anastasia Zamponidis, kennt man auch, die war Reporterin, George, ihr Bruder hatte eine Sendung. Wen hatten wir noch? Mehdi Soul, gut, der war im Dschungel, ne, glaube ich, oder nee, bei Big Brother war er.
Das weiß ich, den kenne ich.
Also nicht, alle, die damals waren, aus denen es irgendwie sehr viel, Stefan Rupp hat damals angefangen, der war damals bei Radio 1 auch sehr lange. Also es war damals eine ganz bunte Mischung von Leuten und Tomek hatte eine Sendung für polnische Mitbürger. Das wurde dann erst später Hip-Hop.
Und man hat auch später Hip-Hop gemacht.
Genau.
Ne?
Und das war damals in Neukölln ein echter, so eine Fundgrube. Und wir haben einfach Radio gemacht und hatten überhaupt keine Ahnung. Und dann kam, wie das dann immer so ist, der große Medienonkel Frank Otto damals, für den das sehr interessant war, eine Frequenz hier in Berlin zu haben, weil wir haben damals auch dafür gekämpft, dass wir auf eine normale Frequenz waren. Wir damals im Pirate Radio waren wir. Und wir haben irre Sachen gemacht. Wir haben, als wir damals für die Frequenz gekämpft haben, da weiß ich noch, hatten wir Wu-Tang Clan eingeladen, auf einem Sattelschlepper vor diesem Gebäude am Europaplatz, am Kudamm, Breitscheidplatz, weil da wurde die Frequenz vergeben, hat der Medienrat damals getagt und wir hatten Wu-Tang Clan da. Also es war irre, es war wirklich irre, was wir damals gemacht haben. Und unter anderem gehörte ich dann dazu und dann habe ich damals gedacht, 94 war das, oder ja.
Hast du damals auch schon moderiert oder warst du nur mehr orgatechnisch?
Ich war
unterwegs.
Orgatechnisch unterwegs und ich war aber immer schon so ein bisschen Techno und bin am Wochenende weggegangen und das war mir auch schon ein bisschen immer zu wenig damals bei KISS FM und dann gab es eben die Love Parade, was damals ja total irre war.
Wann fing die an?
War das die erste Love Parade war tatsächlich 89.
Okay, vor der Wende noch.
Ja. Noch vor der Wende, genau. Ja. Und ich bin, als es dann größer wurde, 93, 94, war ich eben schon bei KISS. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir müssen irgendwas machen. Und dann habe ich gedacht, dann übertragen wir doch einfach aus den Clubs. Gehe ich zum E-Werk, Tresor und zu den allen hin und frag. Und habe ich dann auch gemacht und das war dann so typisch Berlin-mäßig, so, was? Radio, Promotion, wir brauchen euch nicht. Und wer bist du denn? Und ich kannte eben bis dahin noch niemanden.
Wir sind im Untergrund, wir brauchen das nicht.
Ja. Wir brauchen das nicht und es läuft alles. Und dann saß ich da und dachte, Mensch, so eine Scheiße. Das ist die Laufbahn, wir müssen irgendwas machen. Und dann kam ich auf die Idee, an der Molkebrücke, da wo heute der Hauptbahnhof ist, dachte ich, Mensch, wir mieten uns einfach ein Boot, wir setzen das Studio auf das Boot, oben kommt so ein DJ-Pult hin und jede Stunde kommt irgendein DJ in der Love Parade und wir übertragen das. Und alles so, ja super, das Boot gekriegt, alles easy, eine Genehmigung damals 94. Und Freitag um 18 Uhr haben wir angefangen, Montag um 6 war es vorbei. Und es war so, dass wir anfingen und ich kam nach 3 Stunden unten vom Boot hoch und ich hatte noch so Sand angekarrt und 10 Liegestühle gekauft, weil ich dachte, dann könnte die Crew des einzelnen DJs sich dann so schön chillen und es wird alles ganz nett. Und ich kam nach 3 Stunden hoch und es war Tausende von Menschen, weil es war umsonst und es waren wirklich, jeder DJ hatte ich da angekarrt. Ich bekam Anrufe damals noch von Richie Horton und Carl Cox, die ich nicht, hatte ich mich damals nicht getraut, die anzufragen, die gesagt haben, wir müssen da auf.
Wir wollen da auch sein.
So, und die Clubs, denen hat das dann natürlich gar nicht gepasst. Und die waren zum Teil auch leer, weil eben es war eine Free- und umsonst draußen Party und alle Leute waren an der Molkebrücke. Die sind auch ins Wasser gesprungen. Es war wirklich ganz, ganz legendär. Und danach kannte man mich in Berlin. Und danach hat man mich ernst genommen. Und ich habe mich dann mit vielen auch wieder versöhnt und mittlerweile können wir heute drüber lachen.
Das ist so eine richtige Guerilla-Marketing-Aktion, ja. Einmal aufmerksam zu machen. Aber was du eben erzählt hast, eigentlich auch ein guter, nicht, dass es hier irgendwie ein Tipp für jüngere Leute, aber ich finde das super, dass du gesagt hast, so, hey, das interessiert mich. Irgendwie, das ist hier die Station, wo alles zusammenläuft. Ihr könnt mich nicht zahlen. Ich gehe jetzt einfach mal dahin und arbeite, weil ich Bock darauf habe. Also ist ja auch ein bisschen gerade so, was ich mit Comedy oder mit vielen Dingen, die man, wo man Lust drauf hat, muss man häufig einfach mal hingehen und mitmachen, auch ohne Geld zu kriegen. Ne?
Ja, aber ich war natürlich in der Situation, ich konnte mir das leisten. Ich glaube, das war ist heute auch anders, aber ja. Ich sehe das irgendwie oder nehme das dann auch zur Kenntnis mit Freude, wenn ich so Influencer sehe, die einfach dann machen, wo ich so denke, alright, ne, ich würde das jetzt nicht so machen, aber ich bin aus einer anderen Generation, ich möchte auch nicht mein Leben 24/7 ja. teilen mit jedem. Für mich ist es heute schon Horror mit der Kamera. Ich sehe wirklich alles auf Kamera.
Wir können.
Und ich bin auch ganz froh, dass im Laufe meiner Karriere ich nicht immer gefilmt worden bin.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die ist ja einiges, wenn du heute DJ wirst, musst du wahrscheinlich von Anfang an dieses Influencer-Game machen. Und auch für uns Comedians, natürlich könnte ich mich jetzt nur auf Comedy konzentrieren. Und mit dem Podcast bin ich jetzt ganz, ganz happy, weil ich Content produziere, ohne jetzt irgendwie die ganze Zeit mein Privatleben zu propagieren. Aber wenn du heute Künstler bist, ob Musiker, DJ, Comedian, Schauspieler, du musst dieses Social-Media-Game, du musst irgendwie deine eigene Marketingagentur machen. Ne?
Du musst auf jeden Fall gut aussehen, einen Fashion-Deal haben, Presse machen können. Gut wäre auch, wenn du produzierst, auflegen wäre auch ganz schön. Also du musst alles machen.
Musst eigentlich, eigentlich alles machen. Wann hast du dann das erste Mal aufgelegt?
Ich war dann relativ lange bei KISS und dann wurden wir gekauft von Frank Otto und das ist immer noch, um das abzuschließen, das gleiche KISS FM. Das ist immer noch.
Ah, okay,
und dann ist das natürlich damals, als Geld da reinkam, wurde dann auch alles auseinander, ist damals diese Anfangscrew, ist dann auseinandergebrochen und ich bin dann 98 zu Fritz gegangen, zum RBB. Und habe dann da auch weiter das Love Radio gemacht, weil das war mittlerweile eine Marke. Habe weiter auch gekämpft dafür, dass mehr elektronische Musik im Radio passiert. Und war aber da als Programmmanager auch eingestellt. Und dann hat man aber irgendwann gesagt, ich habe dann alle Sendungen, die irgendwie Techno waren, schon organisiert und gemacht und war da federführend. Und dann hat damals mein Boss gesagt, sag mal, warum machst du denn eigentlich keine Sendung? Was soll denn das? Du kennst die doch alle und irgendwie kannst du auch quatschen und dann die Musik. Und dann fand ich das aber so doof und dachte auch, um Gottes Willen, wenn ich jetzt vors Mikro gehe, weil ich habe ja im Marketing gearbeitet, dann mache ich wahrscheinlich erstmal so, hey, yeah. Und dann nehmen mich alle nicht ernst in meinem anderen Job. Und habe dann aber gedacht, ey, fuck, ich mach's einfach. Und
warst du dann diese aufgedrehte Persönlichkeit im Radio? Oder
ich war auch erstmal Clubreporterin, ja, da gibt's lustige Tapes von mir, irgendwie aus dem E-Werk und so, wo ich nichts gehört habe. War schön. Und dann habe ich meine erste Sendung gemacht, die Tapes habe ich mir nicht mehr angehört, aber einer meiner besten Freunde hat alle Tapes, viele liebe Grüße, Matze. Und der hört manchmal rein und schickt mir dann so Sachen. Und das war aber das Beste, was mir passieren konnte mit der Sendung. Und das war damals noch zu einer Zeit, 98, 99, da hat man noch Radio gehört, da gab es noch nicht das Internet so doll, wie es es heute gab. Und das waren die typischen Vorglühzeiten. Das war zwischen 22 und 1.
Ah, okay, dann haben die wirklich Radio gehört, bevor sie in den Club gegangen sind.
Genau, ich habe denen auch gesagt, was im Club los ist, also in welchem Club, welches Programm ist. Ich hatte immer einen DJ da, das war samstags 3 Stunden, Dance Under the Blue Moon. Und das wurde damals noch irre gehört und dann kannte man mich eben auch. Und das ist auch heute manchmal noch ganz witzig, dass ich dann so Leute treffe, die sagen, oh Mann, mit dir bin ich groß geworden. Ich so, wegen dir habe ich das gehört. Ich so, oh, danke schön. Naja, und dann habe ich diese Sendung gemacht und dann gab es natürlich irgendwann, kam dann auch die Anfrage, ob ich mal im Club auflege. Und dann war ich so naiv und dachte, naja.
Du hast im Radio eigentlich auch aufgelegt. Klar, keine Übergänge oder hast du auch Übergänge oder so gemacht oder hast einfach die Tracks ausgewählt?
Ich habe die Tracks ausgewählt. Ich habe aber natürlich auch selber die Sendung gefahren. Das heißt, ich hatte keinen Produzenten. Das habe ich schon selber gemacht. Aber ich habe nicht am Mischpult gestanden. Das war so ein Radio-Ding und habe da auch Vinyl abgefahren. Das war ganz lustig. So richtig oldschool. Und dann gab es so Anfragen, ob ich nicht auch im Club auflegen wollte. Und dann habe ich so ganz naiv gedacht, klar, wenn ich jedes Wochenende 80.000 Leute mir zuhören im Radio.
80.000 Leute haben
das damals. Das war damals relativ viel.
Das ist richtig viel.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe. Ich sage es jetzt mal so.
Ja, wir sagen es so. Einmal ein Olympiastadion.
Ich bin auch Influencer.
Natürlich.
Und dann dachte ich, okay, easy, kann ich im Club auch. Und habe aber überhaupt nicht bedacht, dass im Radio, wenn du da irgendwie Kacke baust und Scheiße redest, kriegst du das ja nicht sofort mit. Und wenn du im Club vor den Leuten stehst.
Du hast sofort das Feedback, ne?
Ja, das habe ich total unterschätzt. Und ich konnte es auch einfach nicht. Ne? Ich konnte es einfach nicht. Und
ich meine, woher? Aber ich glaube, es gibt niemanden, der einfach dahin geht und gut ist.
Ja. Und dann, weiß ich noch, es war so peinlich. Dann habe ich so meinen ersten Gig, das war in so einem Tunnel am Potsdamer Platz. Und ich weiß auch noch, direkt nach Paul Kalkbrenner kam ich dann. Und lief dann nicht so gut.
Bei Comedy sagen wir gebombt. Wenn du einen Auftritt hast und es wirklich so gut wie keiner lacht, das nennt man Bombing und Killing, wenn es gut läuft. Das ist ähnlich bei uns, bei unserer Kunst, man sieht relativ unmittelbar die Reaktion, ob etwas funktioniert oder nicht. Und sehr viel geht über Stimmung auffassen und irgendwie den Raum lesen und verstehen, was nicht unbedingt, was die Leute wollen, aber okay, was geht hier gerade ab und wie gehe ich damit um und wie gehe ich darauf ein? Was beim Auflegen ja auch total wichtig ist. Hast du, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass Solomon sagt, er sucht sich mal eine Person raus, für die er dann spielt oder keine Ahnung. Oder hast du da eine bestimmte Strategie oder guckst du einfach die Menge an oder bist du komplett bei dir?
Also ich bin, wenn ich heute auflege, gehe ich immer ein bisschen vorher, so eine halbe Stunde vorher in den Club, um zu gucken, was für ein Vibe ist, wie ist die Atmosphäre und es ist immer stimmungsabhängig, aber ich suche mir nicht eine Person. Nee. Aber manchmal, wenn ich dann sehe, dass einer geht, das ärgert mich dann schon. Auch wenn es dann 500 Leute dann noch vor dir stehen. Aber dann, wenn eine Person geht, und oft ist es ja auch so gewesen, dass da immer meistens ist es tatsächlich männlich, der vor dir steht, jawohl. Oder dann sagt, dir dann sagen will, zumindest war es früher so, das ist ein bisschen zu laut oder mir das Mischpult erklären muss. Gibt's auch oder gab's auch. Ist oft passiert.
Wie ist das eigentlich verteilt? In der Techno-Szene ist schon auch eine sehr männliche Szene, ne? Eine männlich dominierte Szene.
Mittlerweile ist es relativ nicht gleich, aber es ist schon sehr divers, aber Gott sei Dank.
Als du angefangen hast, war es wahrscheinlich so 10% Frauen oder so.
Ich glaube, damals war es Ellen natürlich und Monika und dann kam auch ich.
Monika Kruse. Kruse, ja. Mhm. Ah, okay. Dann war, aber gab es da, wie war das? War das irgendwie. War das toxisch männlich oder war das freundschaftlich, kollegial oder?
Ja, das war auch verschieden, weil es gibt ja verschiedene Charaktere, die man da trifft. Bei mir war es natürlich so, mir haben ganz viele Freunde dann wirklich auch auflegen geholfen oder die haben sehr viel Geduld mit mir gehabt und saßen da und haben sich das angehört. Und ich hatte auch einen Kollegen aus dem Radio, mit André Langenfeld, der eigentlich damals schon mein Mentor war und das mir auch beigebracht hat. Und dann war ich dann sicher und dann wollte ich auch gut sein und dann wollte ich es unbedingt weitermachen. Und dann war aber bei mir das Ding, ich kam ja aus einer anderen Ecke. Ich war ja eigentlich eher die Journalistin. Ich war ja die, die eigentlich für die DJs gearbeitet hat. Und dann kam ich jetzt und nehme ja raus und sage auch, ich lege jetzt auf. Und das fanden natürlich ganz viele total bescheuert, total doof. Und man wurde halt immer kritisiert damals als Frau, technisch und wie die Übergänge waren. Das wurde immer total minutiös aufgegliedert und darüber diskutiert. Aber das war nur bei den Frauen.
Und genau, du findest, bei Frauen wurde damit wesentlich kritischer umgegangen total, als bei Männern.
Klar.
Ja, also schon ein gewisser Sexismus, ja. Ja, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn weibliche Comedians Videos hochladen, hast du mehr diese Kommentare, so, das ist lustig, so whatever. Also merkt man schon, einen gewissen Sexismus. Du hast eben gesagt, Vorgespräch klingt so formell. Ja, also wir haben kurz einen Kaffee
mit deiner Redaktion.
Mit meiner Redaktion, haben wir rausgearbeitet in der Recherchearbeit. Du sagst, du trittst, ohne Drogen zu verherrlichen, aber du trittst unglaublich gern auf vor Leuten, die auf Drogen sind. Ja. Und du kannst unglaublich gut sehen, wer auf welchen Drogen ist.
Naja, ich mache das jetzt dieses Jahr 20 Jahre, also ich auflege schon fast ein bisschen länger. Und da kann man natürlich ganz gut, Crowdreading mache ich immer, da merkt man schon, wo auf was die Leute sind. Ob das Alkohol ist, ob die auf Amphetaminen oder Koks oder MDMA, was natürlich für jeden DJ das Schönste ist, wenn die Crowd so ist, weil du kannst wirklich spielen, was du willst, und die sind halt dann so eine schöne, weiche Masse, die dir folgen, und das ist natürlich das Schönste, was es gibt, ne? Ja. Dass also, du die wirklich mit auf eine Reise nehmen kannst. Das passiert ja leider auch nicht immer, das ist immer so, oft sagt man ja, oh, geil, die Momente, wo du wirklich, ich weiß nicht, wie das in der Comedy ist, aber wo du dich wirklich verlierst und auch nicht nachdenkst, oh, das muss ich jetzt spielen, wo du einfach den Abend genießt und denkst, boah, geil, die gehen mit, ich kann, das geht einfach alles gerade so aus mir raus. Das passiert ja nicht bei jedem Gig, das muss man jetzt ehrlicherweise auch mal sagen. Das passiert vielleicht einmal im halben Jahr, und deswegen machst du das aber, ne? Und deswegen ist es manchmal das Influencer-Game, wenn ich dann immer Montag oder Sonntag sehe, oh, es war wieder amazing, es war super, geil, danke, the most amazing Gig. Und ich dann denke, echt jetzt? Ehrlich?
Es ist nicht so. Es wird manchmal ein bisschen zu inflationär genutzt bei uns. Das Gegenteil zu einem Bombing ist ein Killing, und es wird auch ein bisschen inflationär genutzt. Ein Killing ist eigentlich wirklich so, du killst den Raum, die Leute haben nicht mehr die Kontrolle über ihr Lachen, die sind einfach fertig und du hast sie wirklich am Wickel, was nicht ständig passiert, aber mittlerweile ist jeder zweite Auftritt ein Kill, was so die Leute erzählen, aber es gibt genau das, was du erzählst, diese Energiespirale, du merkst du hast die Leute, sie finden das gerade super, und du merkst auf einmal, performst du nochmal mit einer ganz anderen Energie und Selbstsicherheit, und dann funktionieren auf einmal Dinge, die vorher nicht funktioniert haben. Ja, das passiert nicht allzu oft. Wir treten ja.
Sind die auch auf Droge, die Leute? Oder merkst du das? Weil wenn die besoffen sind, lachen die dann mehr?
Nee, besoffen ist gar nicht so gut. Ja, so ein bisschen. Aber es gibt manchmal diese Late-Shows, die um 23 Uhr sind. Wenn die Leute besoffen sind, ist nicht gut, weil die dann drüber sind. Also die lachen dann schon beim Setup.
Also beim Karneval funktioniert Alkohol beim Lachen ganz gut.
Wir sind ja Künstler, das ist ja kein Karneval, was wir da veranstalten.
Jetzt habe ich was Falsches gesagt.
Nee, ein bisschen Alkohol hilft schon, so eine, bei Comedy ist wahrscheinlich bei Musik genauso, ja klar, es gibt einen Opener, es gibt erstmal einen Host, die Leute müssen warm werden und müssen sich erstmal wohlfühlen, sich gehen zu lassen und zu lachen. Und bei der Musik ist es ja genauso, wir sind jetzt beim Club, ist ja auch erstmal ein Opener, wo ein bisschen langsam erstmal reingefühlt wird in den Abend. Du kannst ja nicht sofort mit 135 BPM reinstarten. Ja. Das geht oft nicht.
Passiert aber oft, dass man irgendwo hinkommt und dann denkst du, huh, da ist aber einer schon ganz schön flott unterwegs.
Das wird auch immer gehasst bei DJs, wenn der Vormann einfach die BPMs so hoch regelt.
Passiert ganz oft.
Weil du kannst ja, es ist schwer, tiefer einzusteigen. Ne? Wenn einer 135 BPM spielst, dann kannst du ja nicht sofort anschließen mit 120. Ne?
Naja, mache ich dann auch manchmal, wenn ich Lust habe. Aber es ist natürlich einer der schwierigsten Jobs, ein Opening-DJ zu sein. Und man muss natürlich auch zur Verteidigung der Jungs und Mädchen sagen, wenn die einmal dann, muss ja nicht in Berlin sein, irgendwo jetzt auf dem Land oder auf dem Dorf, die Chance haben, dann wollen die natürlich in den 2 Stunden noch alles zeigen und alle Hits spielen, abfeuern. Aber es ist eine ganz große Kunst, und ich liebe Opening Sets. Ich mag das, weil das, du bist dann dafür verantwortlich, wie der Abend läuft und wie es funktioniert und wie die Leute draufkommen.
Bei Comedy ist das genauso, ist eigentlich oft ein undankbarer Job, weil die Leute noch nicht so gut drauf sind. Aber es ist unheimlich wichtig, weil du setzt die Stimmung für den Abend. Ja? Du brichst das Eis so ein bisschen, Genau, du startest die Stimmung. Ist dein Set vorher relativ klar im Kopf, oder entscheidet sich das dann sehr stark von der Stimmung?
Ich bin eine ganz schlimme Vorbereiterin. Also ich bin auch sehr schlecht im Organisieren. Ich bereite das nicht vor. Nee, ich mache das wirklich von der Stimmung. Es ist aber so, dass ich eine wöchentliche Radiosendung habe. Ich kenne meine Tracks alle, aber lass mich auch manchmal gerne überraschen. Ich habe dann immer so, muss man sich, ist sehr schwer vorstellbar. Man hat so ein USB-Stick und man kann so die Tracks da ordnen.
Du hast so ein Display, wo du so durchscrollen kannst durch die Liste.
Und dann, ich ordne die dann immer oder packe die dann auf meinen USB-Stick Mai 2018, Juli 2023, was echt nicht gut ist. Aber manchmal lasse ich mich sehr überraschen, denke, oh, guck mal, was du da findest und so.
Ja.
Aber wenn, es gibt, viele meiner Kollegen sind viel, viel besser, die haben das dann nach gewissen Genres oder Tempi, sagt man, ne? Geordnet, und ich nicht. Ich mache das irgendwie so random.
Ich kenne aber auch, ich habe 1-2 Freunde, die ordnen auch nach Datum, also nach Release-Datum. Oh. Ich meine, was dir halt hilft, das im Kopf irgendwie beieinander zu halten. Wie hat sich denn Hat sich deine Musikrichtung stark geändert, wie du auflegst, jetzt über die Jahre, als du angefangen hast?
Ja, auf jeden Fall hat sich die, ich habe noch angefangen mit Vinyl.
Ja, ja, das sowieso.
Dann kamen
ja
die CDs und diese furchtbaren, hässlichen, ach, welche Nummer war das von dieser CD-Player, die, wo nie ein Übergang funktioniert, weil es immer, muss ich ein bisschen, so,
ja,
immer, ich kann es ja auch in die Hand nehmen.
Nee, ist gut so.
Ja, das war noch schlimm, aber es hat, ich weiß nicht, ob es sich geändert hat. Also ich glaube, man ist ja ständig in so einer
Ich meine, deine Musik,
Entwicklung.
Deine Musikrichtung, die du
heute. Ja, aber ich glaube, man entwickelt sich ja andauernd weiter. Man hört andere Musik, man guckt, und ich glaube, da hat sich bei mir auch hoffentlich was getan.
Wenn du jetzt den Pressetext schreiben musst, wie für dein Label, wie beschreibst du deine Musikrichtung?
Schneiderhaus.
Mhm. Das ist gut, so ein eigenes Label zu haben. Also ein eigenes, nicht ein eigenes Label, sondern ein eigenes Label für die Kunst, die man
macht. Also man sagt jetzt nicht mehr,
mal undankbar,
es ist immer was zwischen Techno und House. Und da ich sehr ungern Tech-House sage, aber ich mache das, ich bin schon sehr hypnotisch und groovig. Und das Schneiderhaus kam auch nicht von mir, das haben dieses Label haben mir mal Freunde gegeben.
Ah, okay. Aber es ist ein guter Name. Darf ich eigentlich, was ich lustig finde, weil ich dich vorher gefragt habe, was ist dein Rider für heute? Dein Rider für heute war Rooibos-Tee und Wasser. Ja. Das ist geil. Aber DJs haben, wer das nicht kennt, ein Rider ist, ich glaube, das gibt es auch für Schauspieler, aber vor allem bei DJs, wo man vorher sagt, was man gerne dort stehen hätte an Getränken und sonst was. Darf ich vorlesen, wie früher dein Rider war, was da drauf war?
Damit habe ich gerechnet, dass du das machst.
Okay, ja. Ich fand es echt, ich konnte leider nichts davon liefern, oder hätte ich machen können, aber das war ja auch
ein... Auch die 15 Tänzer, ne?
Stand es da auch drauf, das habe ich gar nicht. Okay, dein Tech Rider ist jetzt aber genau, an Alkohol oder an Getränken war da zweimal Ruinard Brü Champagner, 0,7. Or similar, Veuve Clicquot ist auch okay.
Das ist auch da drin.
Das ist auch okay, ja.
Musst du den anfordern eben.
Dreimal Diet Coke. Keine Flasche. 10-mal Wasser, still and sparkling mixed. 3-mal Red Bull. Assortment of Nuts. Ja. Peanuts, Cashews, Corn etc. Spicy Nut. Spicy Preferred. Beim Abendessen auch Spicy
Steht
Preferred.
Steht auch dann.
Ja, ja. Spicy Cuisine is very welcome. Wein, am liebsten sizilianische Weine. Ja, Hotels auch super. Bitte Late Checkout bis 4 Uhr nachmittags.
Steht das da?
Das steht da drin. Und auf keinen Fall auf dem Ground Floor und nicht zur Main Street. Auf keinen Fall. Mhm. Und 5-Sterne-Hotel. Das ist ja schon
wow. Geil.
Ist schon
wird aber auch alles nicht mehr so eingehalten. Und der Rider ist auch nicht top aktuell. Ich musste den eben auch anfragen. Und,
aber ist geil. Sowas schickt man dann vorher dem Promoter von der Party und dann steht das da. Dürfen Leute da auch Drogen draufschreiben? Wurde das?
Ich glaube schon, ja.
Ja, und das wird dann auch besorgt, ja. Ich sollte in der.
Ich hatte nie Drogen draufstehen, deswegen weiß ich nicht, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube schon.
Ja.
Also.
In der Tat, das wird dann klar gemacht. Aber du hast ja eben auch gesagt, wenn man heute professionell irgendwie weltweit unterwegs ist als DJ, kannst du dieses High-Life-Leben eigentlich nicht mehr leben, ne?
Nee, also das geht gar nicht. Du kannst das Pensum nicht erledigen, das macht dein Körper nicht mit. Und es gab tatsächlich auch mal so einen Wechsel, es war natürlich in 2000 und so, da war das irgendwie ganz cool, dass alles so ein bisschen Baller-Baller war und sage ich mal so drauf und so eine weiche Bubble. Und dann kam eben auch, das ist so ein bisschen auch angesprochen, dieses ganze Business-Techno und dann gab es einfach auf einmal viel mehr Geld im Spiel und dann kann man das in der Weise nicht mehr machen und mittlerweile die DJs, die dann auch einmal auf der Bildfläche erschienen, die sind, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber schon alle sehr sober, alle vegan und da gab es so einen ganz klaren, cleaneren Trend, was ich auch okay finde, also ich lasse jeden da machen, was er will, aber ich finde schon, wenn man als Techno-DJ unterwegs ist, sollte man auch schon mal geraved haben.
Man sollte ein bisschen praktische Erfahrungen mitbringen.
Ja, weil man natürlich, ja, ich finde das.
Um das mitzuführen. Ja. Du hast eben auch gesagt, jeder hat ein Recht auf Rausch.
Ja, also ich glaube schon, dass Rausch auch, weil ich kenne ja deine Geschichte und habe auch ein bisschen so jetzt meinen Alkoholkonsum überprüft und hatte auch jetzt mal 2 Monate nicht getrunken, Oktober und bin noch im Januar. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, Mann, was kann man denn anstatt Alkohol? Weil so ein kleiner Tipsy ist ja immer lustig und dann ist man auch offener und, und ich habe da meinen Rausch noch nicht gefunden.
Ja.
Weißt du, Tipps.
Aber du hast eben auch gesagt, du bist aber eine Person, die relativ gut Nein sagen kann.
Ja.
Ja. Also, dass du dann irgendwann ein Ende findest.
Ja.
Ich habe gestern ein Video gesehen auf Instagram von Til Schweiger, wo ich dachte, oh Gott. Oh. Weil er meinte, er würde, sein Wunsch ist, also es kamen ja relativ viele Eskapaden, dass er wirklich so hochalkoholisiert am Set war. Also offensichtlich hat er ein starkes Alkoholproblem. Und jetzt hat er gerade gesagt, sein Wunsch ist, will auf keinen Fall nüchtern werden, ist einen kontrollierten Umgang mit der Substanz finden. Und ich habe gedacht, ein Mensch, der so weit gegangen ist und der so solche Charakteristika mitbringt, ohne dem guten Til Schweiger zu nahe zu treten, das ist leider nicht möglich.
Ja. Ist nicht möglich. Ist auch, glaube ich, bei allem anderen nicht möglich. Ich kenne natürlich auch viele Kollegen. Wie gesagt, 2000, die Nullerjahre war schon heftig. Es war auch die 90er heftig. Natürlich haben wir da alles ausprobiert und gemacht. Das war ja auch alles neu. Es gehörte auch dazu. Aber das muss dann nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Kollegen, bei ganz vielen, die das auch noch professionell machen, findet das einfach nicht mehr statt. Es geht nicht mehr.
Du kannst dieses Pensum, du jettest ja wirklich um die Welt. Du
es hast gibt mit nichts Jetlag. Schlimmeres, als besoffen am nächsten Morgen im Flughafen zu sein. Das ist einfach so stressig. Und dann bist du ja schon wieder, du hast immer dieses Lack of Sleep. Du bist irgendwie einfach nur gestresst. Es macht ja auch keinen Spaß. Es ist nicht das wahnsinnig tolle Luxusleben, dass man im Privatjet hin und her fliegt. Nee, man ist halt auch bei Ryanair. Du musst dann auch eine Viertelstunde mal irgendwie anstehen.
Du bist nicht auf dem, du bist wahrscheinlich aber schon auch Privatjet geflogen, teilweise mitgeflogen. Oder du nicht? Bist nicht in der Kategorie von...
Einmal
Private Jet. Das ist schön. Ich hab die Geschichte schon mal erzählt, ohne Namen zu nennen. Es gibt ja in der Schule ein paar Eltern, die wirklich sehr viel Geld haben. Auch aus meinem Umfeld, also aus dem Startup-Umfeld. Auf jeden Fall, die Familie hat sehr viel Geld und die sind immer privat geflogen. Mhm. Und dann sind die zum ersten Mal Linie geflogen und dann hat die junge Tochter gesagt, Mama, Papa, was machen denn die ganzen Leute in unserem Flugzeug? Für die war das, als ob in deren Auto einfach Leute eingestiegen sind. Aber das zeigt so ein bisschen das Level manchmal, das so ist, wenn man so groß wird.
Das ist nicht alles so Glitzer und so.
Nicht ganz so Glitzer.
Also nicht in meinem, also gibt es natürlich auch. Und es gibt natürlich Kollegen, die das weiterhin machen und die eigenen Jets haben. Ist auch in Ordnung, aber für mich, so weit war ich nicht.
Ja. Es gibt, was ist dein Lieblingsland, um aufzulegen? Wo gehen die Leute wirklich am meisten mit? Geben die meisten Energie?
Also das ist immer eine Frage, die wird mir immer gestellt.
Echt? Immer. Ich dachte, die ist mir jetzt gerade eingefallen.
Ja,
ich dachte,
natürlich. Mega ganz kreativ. Viel, super cool. Okay. Ganz geil. Und ich habe auch immer die gleiche Antwort. Ich kann das jetzt gar nicht sagen. Ich möchte auch da kein Land rausnehmen, weil ich glaube, ich bin in dem Status, wenn Leute mich buchen, wissen sie, was sie bekommen. Und da kommt dann immer die Schnittmenge oder die Menschen, die dann zu meinen Shows kommen. Das macht es dann eigentlich aus. Ich bin wirklich, mir ist in den letzten 15 Jahren nicht mehr passiert, dass ich irgendwo falsch war, dass ich dachte, okay, das geht gar nicht oder da passe ich nicht hin. Mhm. Und von daher kann ich da gar nichts raus sagen. Ich bin natürlich, war sehr, sehr gerne in Mexiko, habe gerne auch am Strand und auf Festivals aufgelegt, aber ich mag es auch gerne. Ja, aber das ist ja nicht mehr das, was es ist. Wir sitzen jetzt hier im Winter. Normalerweise wären wir jetzt in Tulum. Also ich.
Stimmt, ja. Das ist eigentlich die Zeit. Letztes Jahr war ich in Costa Rica um die Zeit.
Auch schön.
Ja.
Also ich mag es auch gerne in kleinen, schwitzigen Clubs und mag auch gerne große Festivals, große Bühnen, aber bei mir ist alles so.
Aber du bist auch immer noch, bist du immer noch auf Ibiza?
Ich war, ja, ich habe, ja.
Ja.
Aber nicht mehr so in denen, ich war ganz früher.
Hast du natürlich die ganze Entwicklung von Ibiza auch mitgemacht? Ja.
Ich war damals bei den ersten Solomon-Partys, ich war bei Marco Carola, Pascha, überall. Aber dann, wie gesagt, ich mache das jetzt 2024, ist dann mein 20-jähriges Bestehen. Wird auch ein großes Jahr für mich. Und dann kommen natürlich neue Leute und dann muss man auch, weiß nicht, wahrscheinlich in der Comedy ähnlich, dass du irgendwann weißt, okay, ich mache das noch und ich höre auch damit nicht auf, aber es ist nicht mehr das gleiche Level, weil jetzt einfach vielleicht. Alle Leute haben dich schon gesehen.
Ja, ich mache es jetzt ja auch noch nicht so lang mit Comedy. Ich weiß, es gibt Leute, die älter werden und weiter Comedy machen. Und ich glaube, das ist etwas auch, ich kann mir das nicht vorstellen, jemals aufzuhören damit. Also zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, weil das einfach zu viel Leidenschaft ist. Die Themen verändern sich. Ich glaube, du hast in jeder Altersgruppe halt irgendwie Comedy weiter eine Relevanz Aber irgendwann wirst du halt wahrscheinlich dann so alt, dass das Publikum nicht mehr in deinem Alter ist. Und beim Clubben ist es wahrscheinlich noch stärker so, weil die Leute, die weggehen, bleiben ja in einem relativ gleichen Alter. Es hört dann halt einfach irgendwann auf. In Berlin vielleicht so ein bisschen. Aber mittlerweile merke ich das auch schon, wenn ich selbst in Berlin weggehe, ja, dann bin ich, gehöre ich auf jeden Fall zu den Ältesten, die dort sind.
Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass die Leute nicht mehr weggehen wollen. Und ich merke das gerade auch in meiner Generation. Wir sind alle, haben damals gewaved. Wir hören die Musik immer noch. Wir sind elektronische Musik beeinflusst. Wir mögen es immer noch. Und deswegen mache ich jetzt, dieses Jahr, ich mache eine neue Partyreihe. Die heißt cool. Pump, PM Up.
In welcher Location?
Fängt um 18 Uhr an, ist um 23 Uhr zu Ende.
This sounds like my kind of party.
Und es wird aber keine Afterwork, wird auch kein Sunrise Drink. Nee, das geht direkt rewig los. Mache ich im Ohm, neben dem Tresor. Mhm. Und ist um 23 Uhr vorbei, weil alle, tatsächlich auch meine Freunde, wenn ich irgendwo auflege, und für mich ist es auch wahnsinnig anstrengend. Und die Frage, wann legst du auf? Ja, 3, 4. Dann gucke ich einfach in so Augen, die mich unverständlich anschauen. Und dann ist es nicht, kommt keiner mit.
Ja,
und ich merke das auch. Und das möchte ich jetzt ändern. Und geht alles los. Im März geht's los.
Geile Idee.
Oder nee, vielleicht erst im April an meinem Geburtstag. Vielleicht.
Irgendwann für Leute, die Verpflichtungen,
ich hätte gerne bis 0 Uhr, aber das geht nicht, weil die ganzen Clubs in Berlin natürlich verbucht sind.
Und die machen dann um 0 auf und müssen dann so einen Changeover machen wahrscheinlich.
Genau, müssen einmal sauber machen. Und es wird richtig geraved. Da kriegt man auch einen Babysitter bis 0 Uhr, geht alles. Und natürlich kann man in Berlin auch Sonntagnachmittag prima weggehen, aber das ist ja dann schon eher für Profis. Also wir machen noch immer so Saturday Night 18, 23 Uhr.
Wenn man nachmittags weggeht in Berlin, dann hat man halt viel Leute, die übrig geblieben sind.
Ja.
Und dass die Stimmung ist dann ein bisschen eine andere.
Riechen auch alle so komisch.
Wenn man da dazu stößt dann an so einem Sonntagmittag oder Nachmittag, ist schon was anderes.
Und die erzählen einem immer das Gleiche. Mehrfach hintereinander.
Ja, mehrfach hintereinander. Und es wird sehr viel über Drogen auch geredet. Ja, es wird sehr viel über Substanzen geredet. Aber
das hast du mir schon das letzte Mal gesagt.
Also finde ich, ja. Vielleicht war das auch nur bei mir.
Da hast du gesagt, du gehst aus. Da war ich so erstaunt, wolltest du in Sisyphos und dachte, da wird doch eh nur über Drogen geredet. Und ich so, wirklich? Aber vielleicht ist es auch als DJ, deswegen bin ich ja DJ geworden. Ich gehe wahnsinnig gerne in Clubs, aber ich hasse es, mit Leuten zu sprechen.
Stimmt, du kannst als DJ kann man das natürlich, hast du auch so ein Schild wie so Don't Talk to the Bus Driver hier, ne?
Kann gut sein, ja.
Das ist das Gleiche. Du warst im Libanon jetzt letztens.
Mhm.
Du hast ja vorher noch überlegt, ob du fährst oder nicht.
Ja, das war genau natürlich nach 3 Tage, nachdem man da einen der mutmaßlichen Hamas-Führer in Beirut
getötet hat. Da gab es einen Raketenanschlag von
Israel. Genau, und dann gab es eine Reisewarnung, die auch durch die ganze Presse ging und durch die deutschen Nachrichten. Und da war genau mein Gig. Und dann habe ich mich aber trotzdem entschlossen, hinzufahren, weil diese Reisewarnung gab es tatsächlich schon seit dem 23. Oktober, also 2 Wochen nach dem Überfall. 7. Oktober.
Nach dem 7. Oktober. Also genau.
Und ich bin dann trotzdem hingefahren und ich liebe den Libanon, ich liebe Beirut und ich habe es auch nicht bereut.
Hat man irgendwas gemerkt?
Ich habe gar nichts gemerkt. Es war auch alles total
auch
safe.
Kein Thema,
Es ist natürlich die Gruppe, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich bin natürlich in Beirut dann im guten Hotel mit vielen jungen Leuten zusammen. Da ist eine irre Szene. Viele Künstler auch und die Hisbollah ist komplett abgeschoben. Ist so,
die ist auch
wenn man
im
hier
Süden
sagt,
Landes,
wenn man
ne?
sagt, hier, was kommt hinter Neukölln?
Mhm.
So. Ja. Die sitzen da, das ist schon weit weg. Ne?
Ah, okay. Die mischen sich da.
Und die Libanesen, die ich getroffen habe, die haben überhaupt keinen Bock, sich da einzumischen. Die haben keine Lust, da einen Krieg sich da einzumischen und sich daran zu beteiligen.
Ja. Interessant. Dein Label, eigentlich wollte ich fragen, so dein kreativer Prozess, du produzierst ja auch selber eigene Tracks. Ist es, bei Comedy ist es so, die Ideen kommen eigentlich so über den ganzen Tag und dann notiere ich mir ein Wort. Hast du manchmal, dass dir eine Melodie kommt oder ein Einfall oder ein Bassline oder.
Ja, also das gibt's, ich produziere, das muss ich erstmal sagen.
Singst du das dann ein oder?
Um Gottes Willen.
Also kurz so im Handy kurz so für dich als Mental Note.
Ja, ja, so ähnlich. Nee, ich erstmal möchte ich sagen, ich produziere nicht alleine. Ich habe schon immer mit jemandem zusammen produziert. Was ich aber auch völlig okay finde, ist, ich habe keinen Ghost-Producer, ich habe das immer auch erwähnt. Ich habe das Studio zusammen auch mit meinem Mann, was ganz gut ist, und habe aber auch von Anfang an immer mit jemandem produziert. Ich brauche immer den Austausch. Ich muss immer sagen, das ist irgendwie doof. Und ich bin halt nicht so ein Technical Nerd. Mhm. Also da habe ich nie die Zeit und Muße gehabt, mich dahin zu setzen. Und ich würde es auch hassen, den ganzen Tag allein im Studio zu sein. Aber Ideen kommen tatsächlich durch. Kommen mir schon, und dann nehme ich die entweder auf, wenn ich irgendeine Bassline im Track höre, oder ich schicke, oder ich habe die Musik, oder ja, ich nehme es dann auf und dann gehe ich damit ins Studio und dann passiert sowas.
Hast du so Phasen oder hast du, ich habe einen Freund, kennst du Christoph Niemann, das ist ein Illustrator, der wohnt auch hier in Berlin um die Ecke, ist auch, macht Cover für New Yorker, und der ist wirklich so ein Künstler, der so ganz diszipliniert, ich sehe dir jeden Morgen um 8 sitze ich an meinem Schreibtisch und dann sitze ich da 8 Stunden und ich erarbeite mir die Kreativität über die Disziplin. Das ist so sein Credo. Hast du so einen festen Ablauf oder ist es eher so, jetzt kommt mir was und jetzt habe ich mal wieder eine Phase, da mache ich was?
Naja, also es gibt so Phasen und die sind, ich gehe nicht jeden Tag ins Studio. Damals habe ich dann noch ein paar andere Sachen zu tun im Büro, aber es gibt so Phasen und manchmal hat man auch Phasen, da läuft es halt überhaupt nicht. Da sitzt man 3 Wochen an einem Track und man geht abends aus dem Studio raus und kommt am nächsten Tag rein und denkt, oh geil, und es ist totaler Dreck, totaler Müll. Also und manchmal ist es so, da passiert was in einer Stunde und das ist der, also mein größten Hit mit Jan Olesi, das war eigentlich so ein Ausschuss, den wir gar nicht dachten, wir brauchen noch irgendwas für die Platte und nehmen wir das. Und das war komischerweise dann der erfolgreichste Track auf
dem. Das, was am besten ankam. Mhm. Ja. Ich habe das Buch von Rick Rubin gelesen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das ist ein tolles Buch zum Thema Kreativität. Ist auch so ein bisschen zen-mystisch, wie er so ist. Und den größten Unterschied, ist eigentlich ein kleiner Unterschied, aber den er macht, ist, Kreativität ist nichts, was man erschafft, sondern das ist immer da. Mhm. Man muss halt die Umgebung schaffen oder halt auch Geräusche abschalten, damit es hochkommt und man Zugang dazu findet. Mhm. Und das finde ich so einen kleinen, feinen Unterschied, nicht zu denken, so ich setze mich hin und kreiere jetzt was, sondern es ist da und ich muss das irgendwie auffangen. Mhm. Und deswegen ist so das sicherlich mein größtes Problem, dieses scheiß Handy, was einem die ganze Zeit eigentlich die Gedanken kaputt macht. Ja.
Mal gucken, wie viel Bildschirmzeit wir heute schon hatten.
Oh, ja, ich war nachts zwischendurch wach, von da ist das ziemlich hoch. Das ist immer mit so Dingen, wo man denkt, so, oh, ich habe gar keine Zeit und so, ja, okay, 8 Stunden Bildschirmzeit. Ja, so, da ist noch ein bisschen Zeit da gewesen. Ist ein bisschen
Ich glaube aber auch, Kreativität kommt natürlich viel von Stimmung, weil das ist ja auch nachweislich so. Also Leuten, denen es schlecht geht oder die traurig sind oder im besten Fall Liebeskummer, schreiben einfach immer die schönste Musik.
Ja. Und es gibt wenig wirklich aufgeräumte Leute, die die beste Kunst produziert haben. Das sind schon alles ziemlich, ziemlich wilde Charaktere. Und gibt schon immer einen Hang zur Melancholie auch.
Ja.
Schon. Gibt es irgendwas, auf das du dich freust in diesem Jahr? Irgendwelche Projekte?
Auf
die
Party.
Auf die Party? Ja.
18 bis 23 Uhr.
18 bis 23 Uhr im Ohm, da sehen wir uns.
Ja, genau. Ich musste das jetzt mal hier nutzen. Und kann man dann auch auf meinem Profil nochmal genau sehen. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich 20 Jahre, meine erste Platte ist 2004 rausgekommen auf Pias. Und ich habe meine Tracks jetzt alle wieder zurück. Und die besten werden dieses Jahr re-released und ich mache ein Remake.
Also du hast dir die Rechte zurückgekauft?
Ja, oder? Das war auch damals mein Label, aber ich habe die jetzt.
Hast du wieder?
Ja.
Und kannst jetzt in Best-of releasen?
Ja, so ähnlich. Ich mache die alle nochmal, nach 20 Jahren kommen die jetzt alle nochmal raus, also verschiedene Tracks, und ich mache ein 2024er Remake, sitze da jetzt dran und habe immer tolle Künstler gefunden, die ich jahrelang schon gut finde oder eben mich jetzt auch neu geflasht haben. Die machen jeweils ein Remix. Das wird richtig, richtig viel und gibt ganz viel neue Musik, also alte, neue Musik.
Und bald,
es kommt ja wieder. Ne?
Es kommt wieder.
Es kommt immer alles wieder. Jetzt kommt minimal. Dann bin ich wieder am Start.
Und irgendwann wird dann der Zeitpunkt kommen, in vielleicht schon in 4, 5 Jahren, wo unsere Söhne oder Kinder, stell dir mal vor, du legst auf,
Nee, das macht er nicht. Das macht er nicht. Der hört aber dieses, die haben ja diese ganz komische Musik und es ist alles so Speed-Ups, sind so die alten Klassiker aus den 90ern, aber dann so wahnsinnig schnell 150 BPM Speed-Up-Version. Und wenn ich dann meinem Sohn das Original vorspiele, das findet er dann,
das ist
doch Daft Punk, hör doch mal.
Ja. Bei meinem Sohn ist Musikgeschmack ist, war bei ihm schon immer sehr, irgendwie sehr breit und er kennt sich auch relativ gut aus. Ja. Dieses Speed-Up kenne ich gar nicht. Das sind so, Pop-Hits.
Das musst du mal bei Spotify, gibt es jede Menge Speed. Die sind einfach die alten Tracks von uns, von unserer Jugend oder von meiner. Ja. Du bist ja noch ein bisschen jünger als ich. Und dann sind die einfach nochmal richtig schnell gespult und ist gerade wahnsinnig in bei den jungen Menschen. Aber er steht auch auf Hip-Hop und echt ganz coolen Hip-Hop. Da habe ich mich mal jetzt mit ihm, auch mit Kanye West beschäftigt. Ja. Hatte ich noch nie gehört.
Musikalisch auf jeden Fall.
Ich war total. Ich
hatte politisch so ein bisschen fragwürdig.
Sehr fragwürdig, deswegen und auch sonst fand ich ihn irgendwie ein bisschen irre. Aber so die ersten Sachen, muss ich sagen, hat mir jetzt echt.
Es gibt viele Leute, die sagen, dass es einer der größten Genies ist. Also auch die Beats, die er macht und
wahnsinnig tollen Frauengeschmack.
Ja, hey, we don't judge. Das ist wirklich, vor allem auch seine touristischen Aktivitäten sind Wahnsinn. Ein bisschen fragwürdig. Der hat jetzt irgendwie bei Dings Mustafas Gemüsekäfer auf deiner Schlange gestanden. Oh Gott, ich sehe, es wird schon der Moment kommen, wo Kanye nicht ins Berghain reinkommt. Das ist wieder so ein typisches. Das ist auch irgendwie, kannst du auch die Uhr nachstellen, irgendwie jedes Jahr irgendein Star, der sich beschwert, dass er ins Berghain nicht reinkommt. Aber
ist uns allen schon passiert.
Ist uns allen schon passiert. Gehst du denn selber noch feiern, ohne aufzulegen?
Ist ganz schlimm, kann ich das hier sagen, weil das ist natürlich immer ganz aufgefallen, wenn du aus Berlin kommst und Berlin hat ja so eine Strahlkraft und dann musst du dann abends, gehst du mit Promotern essen, die sind natürlich auch alle die Hälfte jünger als
Geht man ins Grill, natürlich.
Nee, ist jetzt, wenn ich woanders herkomme,
okay.
Dann sagen die alle, oh Berlin und dann gehen mir die Augen auf, oh geil und Berghain und so. Mhm. Und wenn ich dann ehrlich bin, das letzte Mal, dass ich im Berghain war, es tut mir echt leid, dass ich das jetzt hier sage, weil ich sage es jetzt einfach, das ist glaube ich 8, 9 Jahre her, irre lange her und meine Freunde gehen auch noch immer sonntags, aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken, ich weiß es nicht. Ne? Und ich gehe gar nicht mehr, ich gehe nicht freiwillig in den Club, wenn ich nicht auflegen muss.
Das ist
aber jetzt sind's oben, das wird ganz anders.
Das wird ganz anders. Meinst du, weil ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, jemals nicht mehr auf die Bühne zu gehen, kannst du dir vorstellen, jemals irgendwie so einen Schluss zu machen? Oder wird es einfach, ich meine, warum auch?
Ja, natürlich gucken schon mal. Das ist auch nochmal ein anderes Ding, glaube ich, als Frau. Also bei Sven Feld ist es ja total cool, wenn der so seinen 50. feiert und geil und der feiert immer noch und der kann es immer noch. Ja. Bei einer Frau ist eher so ein bisschen, echt?
Aber ich glaube, das wird sich auch ändern.
Ja, ich hoffe doch. Also es war, ich habe schon persönlich auch so ein bisschen gemerkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören, weil es ist, ich liebe es, Musik für andere Leute zu spielen. Das wird auch immer so sein und wird auch weiterhin hoffentlich auch nochmal im Radio oder so. Aber weiß ich nicht. Aber ich kann nicht aufhören.
Ja. Hast du nach so einem Gig kannst du wahrscheinlich auch nicht sofort schlafen, oder?
Das doch, auch. Ich schlafe vorher und direkt nachher.
Direkt danach.
Ich gehe sofort raus.
Hast nicht irgendwie, dass dein Adrenalin-Level zu hoch ist, dass du sagst, ich kann jetzt erstmal nicht schlafen. Aber du hast wahrscheinlich so viel Routine.
Mittlerweile, ja.
Dann lässt das. Bist du aufgeregt vorher?
Manchmal ja, tatsächlich noch. Und das ist eigentlich ganz schön, dann wird es immer richtig cool, dann wird es geil. Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, finde ich, dann gibt man sich nicht mehr Mühe.
Die Aufregung sorgt ja auch für eine gewisse Anspannung und Konzentration, finde ich. Ja.
Und das ist, kann auch in einem kleinen Club ist es manchmal noch viel schlimmer, weil die Leute dir einfach sofort vor dir stehen, als bei einem großen Festival, wo du wirklich eine anonyme Masse hast. Ja. Und da denkst du auch, naja. Aber im kleinen Club bin ich immer irre aufgeregt. Also im Oben werde ich wahnsinnig aufgeregt sein.
Wie groß ist der Club? Wie groß wird da die Crowd? 200 Leute. Ah, cool. Ich bin sehr gespannt. Da werde ich auf jeden Fall auch
mal. Ich mache noch eine Rundmail in der Elterngruppe.
Auch mal vorbei. Das ist echt so die WhatsApp-Elterngruppe. Ja. Komm feiern. Ja, es wird passieren. Hast du denn noch irgendwas?
Und es kommt was tatsächlich dieses Jahr. Ich mache auch einen Podcast und zwar für das 1990 Radio und zwar einen Love Parade Podcast. Der kommt am 19.02. raus mit allen möglichen Protagonisten, ganz viele Interviews geführt und sind gerade in den letzten Zügen und kommt im Februar.
Und es ist dann ein wöchentlicher Podcast?
Das ist so 7 oder 8 Folgen, wir sitzen noch dran und dann.
Cool. Danke dir, Anja, für deine Zeit. Hast du noch irgendeine Frage oder irgendwas, was du loswerden willst? Wann sehen wir uns beim Sport wieder? Samstag, Sonntag?
Ich gehe Sonntag immer zu Sonntag. Apps of Steel, aber du hast du gesagt, es ist hier zu anstrengend.
Apps und Ass of Steel. Apps und Ass of Steel. das ist in der Tat sehr anstrengend. Ich bin wahrscheinlich beim Teams of Two. Das ist jetzt irgendwie sehr, sehr
zweifelhaft. Was ist denn Teams of Two?
Teams of Two ist, da hat man zu zweit eine Aufgabe. Man hat einen Partner und dann, was weiß ich jetzt, du läufst eine Runde, ich laufe eine Runde und dann zum Beispiel haben wir 50 Cleans, du machst 5, ich mach 5, immer abwechselnd an. Feuert man sich gegenseitig an. Das ist wow. Sehr cool. Wirst du vielleicht
ist
auch mal
bald. Meins.
Ist nicht deins.
Oh. Ich schimpfe immer nur.
Alles klar. Danke dir, Anja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ja, vielen
Wochenende.
Dank für die Einladung. Wir sehen uns im Ohm und am Sonntag.
Genau, machen wir.
Tschüss. Gut, ciao.